An den letzten drei Sonntagen hatten wir eine Serie. Da ging es um Gott, den Dreieinigen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Worum geht es heute? Heute geht es um das Bild Gottes, um den Menschen. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes und kann daher mit Gott reden. Wie das funktioniert? Wir reden zu Gott, Gott redet zu uns, darum soll es heute gehen. Ich möchte gleich einsteigen, dort wo Lars Heinrich vorigen Sonntag aufgehört hat. Weiß jemand noch, welche Stelle vorigen Sonntag ganz am Schluss der Predigt von Lars Heinrich kam? Ja, klingt schon gut. Wie? Ja, sehr gut. Also, du hast aufgeschrieben. Na gut, also, damit beginnen wir. Paulus schreibt an die Thessaloniker. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und bewahre euren Geist und eure Seele und euren Körper unbeeinträchtigt. Geist, Seele und Körper. Also Gott geht es auch um den Körper. Es geht um den ganzen Menschen. Es ist nicht so, wie es manchmal so präsentiert wird. Ja, Gott, da geht es vor allem um Geist und Seele. Es geht auch genauso um den Körper. Geist, Seele und Körper. Es gibt da verschiedene Meinungen unter Christen, wie der Mensch aufgebaut ist. Manche vertreten eine Zweiteilung. Sie sagen, ja, da ist der Körper und dann ist da der Geist ist gleich die Seele, also Geist und Seele ganz gleich bedeuten. Allerdings, bei einer solchen Stelle kommen sie dann ein bisschen in Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, da mit so einer Stelle umzugehen. Denn wenn Geist und Seele wirklich ganz gleich bedeuten wären, dann ist so eine Aussage eigentlich komisch. Also, ich gehe von einer Dreiteilung aus, Geist, Seele, Körper, aber diese drei sind eng verbunden miteinander. Das wissen wir ja, schon alleine Seele und Körper, das Psychosomatische. Also, wenn der Körper Schmerzen hat, dann leidet auch die Seele und umgekehrt. Also, da gibt es enge Querverbindungen, Überschneidungen, aber grundsätzlich gehe ich von diesen drei aus. Und heute soll es mir speziell gehen um den Geist des Menschen. Es geht um den Geist des Menschen, denn hier ist ja nicht vom Geist Gottes die Rede. Oft, wenn wir in der Bibel lesen und hören Geist, denken wir sofort, naja, klar, Geist Gottes. Aber hier ist der Geist des Menschen angesprochen. Und ich möchte, dass wenn wir Bibel lesen, dass wir dann aufmerksam darauf achten. Bei Geist, wo ist jetzt vom Geist des Menschen die Rede. Wenn wir hören Geist oder wenn wir lesen Geist, denken wir mitunter auch an den Verstand des Menschen. Jemand ist geistreich oder eine geistige Beschäftigung, da geht es eigentlich um den Verstand. Also von unserer deutschen Sprache her sind Geist und Verstand sehr ähnlich. Aber an einer Stelle unterscheidet Paulus das auch sehr klar. Das ist das nächste, was ich betrachten möchte. Paulus redet vom sogenannten Zungenreden. Das ist eine Geistesgabe, bei der Menschen in fremden Sprachen reden können. Sie selber verstehen normalerweise nicht vom Inhalt her, was sie da jetzt beten. Es ist eben etwas, was der Geist Gottes in ihnen wirkt, ein Beten im Geist, aber im Geist des Menschen. Beim Beten in fremden Sprachen betet mein Geist. Also mein Geist, der Geist des Menschen. Aber mein Verstand tut nichts. Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will beten, Psalmen singen mit dem Geist, aber will auch Psalmen singen mit dem Verstand. wenn wir miteinander beten, ja, wie soll sonst der andere zu deinem Dankgebet Amen sagen, wenn er es nicht versteht? Also, wenn wir miteinander beten, dann ist es sehr wichtig, dass wir unseren Verstand verwenden. Also, wir erklären dann im Gebet, worum geht es uns. Wir erklären es auch nicht so sehr wegen Gott, der weiß es sehr schnell, was wir meinen, sondern für den anderen, damit er es versteht und damit er dann sein Amen sagen kann. Also, da müssen wir verständlich reden. Verständlich, da steckt ja auch das Wort Verstand drinnen. Aber wenn ich alleine bete, dann muss nicht unbedingt mein Verstand die ganze Zeit aktiv sein. Das ist ja ein bisschen eine Neigung, die wir haben. Wir beten zu Gott und es ist dann auch leicht ein Gebetsmonolog. Und aus diesem Gebetsmonolog sollte ein Gebetsgespräch werden. Also ich bete zu Gott, aber ich lasse dann auch den Raum, dass Gott zu mir beten kann, dass ich hören kann. Also ich lasse dann auch eine Stille, wo ich Gott darum bitte, rede du zu mir. Beten im Geist. Ich denke, das betrifft nicht nur diese Geistesgabe des sogenannten Zungenredens, sondern eben, dass unser Geist, der mit Gott Kontakt aufnimmt, dass der Geist Raum gewinnt, indem ich meinen eigenen Verstand ein bisschen zurücknehme. Zum Beispiel, indem ich eben versuche, auf Gott zu hören. Auch Jesus selber hatte mal den Geist des Menschen angesprochen. Das möchte ich euch auch zeigen. Kurz vor seiner Kreuzigung hat Jesus noch eine Gebetszeit eingebaut. Und er hat 3 von seinen engsten Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, mitgenommen. Er hat gesagt, wacht und betet mit mir. Er ging dann selber noch ein paar Schritte weiter und als er zurückkommt, sieht er die 3 schlafen. Dann spricht er sie an. Jesus fand seine Jünger schlafend. Wachet und betet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn Jesus hier sagt, der Geist ist willig, dann meint er ja nicht der Heilige Geist. Das ist eh klar, dass der willig ist. Es geht hier um den Geist des Menschen. Auch der ist willig, wenn er eben auf Gott sich ausgerichtet hat. Und das scheint bei diesen Jüngern schon der Fall gewesen zu sein. Aber was vielleicht noch ein bisschen mehr geschehen müsste, ist, dass der Geist des Menschen, der auf Gott ausgerichtet ist, es dann auch schafft, den Körper nach und nach zur Disziplin, zur Selbstdisziplin zu bekommen. Der Körper, der Fleisch, also hier könnte man sagen, das Körperliche, der Körper ist schwach. Wenn ich da jetzt zurückblicke, also ich habe jetzt 3 Stellen genannt. Die erste Stelle, 1. Thessaloniker, da geht es um Geist, Seele und Körper. Also da ist nichts speziell jetzt nur über den Geist gesagt. Bei der 2. Stelle, Paulus über Beten im Geist und Beten im Verstand. Also da geht es ums Beten. Und hier, meine 3. Stelle, auch hier ist der Geist des Menschen angesprochen, es geht wieder ums Beten. Und das drückt schon etwas aus. Also wenn wir vom Geist des Menschen lesen, das ist das, wodurch wir beten können, wodurch wir Kontakt zu Gott haben können. Denn für uns, die große Frage ist ja, wir sagen ja manchmal, naja, so wie vor 2000 Jahren Menschen mit Jesus geredet haben, genauso können wir auch heute uns im Gebet an Jesus wenden. Und das stimmt. Aber der Unterschied ist, vor 2000 Jahren hat Jesus geantwortet, wenn Menschen sich an ihn gewendet haben. Und die Menschen haben es verstanden. Sie haben vielleicht nicht immer verstanden, was er inhaltlich meint, aber akustisch haben sie es verstanden. Und da ist es heute für uns ein bisschen schwieriger. Ich rede zu Gott, ich sage mein Anliegen, aber was Gott dann antwortet, das verstehe ich nicht so klar. Da ist der Geist des Menschen am Werk, der eben mit dem Geist Gottes Kontakt haben soll. Das ist eine geistliche Verbindung. Paulus spricht das auch an einer Stelle von diesem, ich rede zu Gott und Gott redet zu mir und wo der Geist Gottes dann auch drinnen steckt. Paulus schreibt den Römern: Ihr bekamt den Geist der Kindschaft. Das ist jetzt der Geist Gottes. Jemand, der gläubig wird an Jesus, wird von neuem geboren und er bekommt den Geist Gottes. Ihr habt den Geist der Kindschaft bekommen, indem wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst, also das ist wieder Geist Gottes, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also hier haben wir schon dieses Gespräch mit Gott angesprochen. Ich rede mit Gott, ich sage Abba, lieber Vater, und Gott redet mit mir. Gottes Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Der Geist des Menschen, man könnte sagen, unsere Antenne, mit der wir Gottes Reden empfangen können. Ist das eigentlich eine Hilfe, wenn wir uns jetzt so beschäftigen und ich versuche zu erklären, der Geist des Menschen, welche Rolle spielt er? Ist das eine Hilfe, dass ich dann besser Gott verstehen kann? Ja und nein. Nein, insofern, ein sehr anschauliches Bild kann ich euch leider nicht malen. Geist ist eben Geist und nicht Körper. Daher kann man nicht sagen, der schaut körperlich so und so aus. Also anschaulich wird dieses Bild sowieso nicht. Dennoch meine ich, ist es ein Gewinn, wenn ich theoretisch erfasst habe, was ist das für ein Vorgang, was geht da eigentlich vor sich, wenn Gott zu mir redet. Es ist auch insofern ein Gewinn, dass ich weiß, ich habe schon alles. Es ist nicht so, dass ich erst eine spezielle Ausrüstung brauche, sondern ich habe schon. Der Geist des Menschen ist schon da, bei jedem Menschen. Es geht eben nur darum, dass ich, wenn ich die Antenne nehme, dass ich sie verwende und dass ich dann vielleicht den Empfang noch ein bisschen besser einstelle. Also das ist auch ein bisschen eine Sache der Übung, dass ich es eben lerne, so Gottes Reden zu empfangen, dass ich es auch verstehen kann. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte das eigentlich schon, dass ich Gottes Reden höre, aber so richtig gelingt mir das nicht. Darf ich einen Trost für dich? Nicht nur, dass es mir auch so geht, aber auch dem Paulus ging es so. Paulus, der so große Offenbarungen bekommen hat von Gott, also der sicher offen war für Gott und auch für Gottes Offenbarungen, auch der wurde nicht unbedingt so geführt, wie man sich das jetzt vorstellen könnte. Nämlich, Paulus ist unterwegs mit seinem Missionsteam und hat die Frage, ja, wo soll ich hingehen? Und Gott sagt ihm, du, weißt was, als nächstes möchte ich, dass du nach Mazedonien gehst. Und Paulus hört, aha, ja, ich soll nach Mazedonien. Gott sagt, geh nach Mazedonien. Gut, ja, ganz klar, ich gehe nach Mazedonien. Ganz so schnell und klar scheint es bei Paulus auch nicht gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, das ist ein Trost. In gewisser Weise ja. In gewisser Weise erinnert es uns dran, naja, so ganz einfach ist es eben nicht. Wenn es sogar für den Paulus auch nicht so ganz einfach war. Es ist eben ein Lernfeld. Aber was ich jetzt schon erwähnt habe, das möchte ich schon auch noch mit euch mir anschauen. Das ist unser nächster Text. Paulus war unterwegs bei seiner zweiten Missionsreise. Nicht mehr mit Barnabas, mit dem hatte er sich zerstritten. Er war unterwegs mit Silas und dann auch mit Timotheus. Sie wollten weiterziehen. Und dann heißt es, der Heilige Geist verwehrte ihnen, in Asien zu evangelisieren. Ich hätte gern gewusst, wie war das eigentlich? Wie hat der Heilige Geist das gemacht? Steht nicht näher dabei. Sie versuchten, nach Bithynien zu reisen. Also diese Gebiete sind in der heutigen Türkei. Da wollten sie eben dieses Gebiet noch mehr erfassen. Sie versuchten, nach Bithynien zu ziehen, Aber der Geist Jesu ließ sie nicht. Sie zogen nach Troas hinab. Hier erschien dem Paulus in der Nacht ein Mazedonier. Er bat: Komm herüber und hilf uns. Daraus schlossen wir, dass Gott uns dorthin rief. Ich habe dieses Wir groß geschrieben, denn hier beginnt der Wir-Bericht in der Apostelgeschichte. Also, die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben. Er schreibt die ganze Zeit über, ja, sie haben das und das gemacht. Und dann auf einmal hier in Vers 10, also Apostelgeschichte 16, Vers 10, schreibt Lukas, daraus schlossen wir. Und es geht dann weiter mit wir. Also daraus schließen wir. Ab da ist der Lukas mit dabei und mit unterwegs. Also scheinbar ist er in Troas dazugestoßen zu dem Team und hat dann sich angeschlossen. Ja, warum hat Gott dem Paulus nicht gleich gesagt? Du weißt was, jetzt nicht weiter nach Kleinasien, sondern in die andere Richtung, nach Mazedonien und dann Griechenland und so weiter. Aber vielleicht hat Paulus auch gar nicht gefragt, vielleicht war es Paulus hier klar, naja, als nächstes geht es jetzt in die Richtung. Und vielleicht ist dann, ja, Gott will eben mit uns zusammenarbeiten. Natürlich, er könnte uns auch an der Hand nehmen, sodass wir überhaupt nicht denken brauchen und zieht uns an der Hand und zeigt uns immer, was als nächstes zu tun ist. Das macht er nicht. Er will mit uns zusammenarbeiten. Und vielleicht war es in dem Fall so, er muss ihn zuerst einmal ein bisschen einbremsen, damit der Paulus überhaupt zum Fragen kommt. Und erst nachdem ihn mehrmals gebremst hat, der Geist Gottes wehrte es, er hinderte es, erst dann war vielleicht die große Frage da, naja, was soll man dann überhaupt machen? Wo soll man dann hin? Und dann war die Offenheit für ein Reden Gottes da. Dann kommt diese, wir wissen nicht, Traum oder Vision in der Nacht. Interessanterweise nur Paulus hat das, die anderen nicht. Paulus hat dann den anderen erzählt und sie haben dann alle daraus geschlossen, aha, das war jetzt eine Weisung von Gott. Das kommt eben dann noch dazu, dass wir beurteilen müssen. Auch wenn du betest und du hast dann einen Gedanken, wo du denkst, ja, das könnte von Gott sein, ja, du musst das beurteilen. Ist das jetzt von Gott oder war das nur meine eigene Überlegung? Also das, diese Schlussfolgerung, da hat jetzt Gott geredet, das kommt dann noch dazu. Also, auch für Paulus war es nicht so ganz einfach, aber vielleicht eben deshalb, weil Gott mit uns zusammenarbeiten möchte und möchte, dass wir Schritt für Schritt mit ihm gehen und eben auch lernen, auf ihn zu hören. Es gibt da übrigens ein sehr wertvolles Buch, das heißt, ich will hören, was du sagst, von Siegfried Grossmann, einem Baptisten, der im deutschen Baptismus sehr wichtige Aufgaben hatte und eine Reihe von wertvollen Büchern geschrieben hat. Ich will hören, was du sagst. Und da geht es eben sehr stark um dieses, wenn ich bete, dass ich dann auch den Raum gebe, dafür zu hören, was Gott sagen will. Er beschreibt es so, wenn er dann eben ein Anliegen oder eine Frage ausspricht, dann macht er auch ein bisschen eine Pause, um einfach Gott die Gelegenheit zu geben, dass Gott jetzt reden kann. Was ihm dann an Gedanken kommt, das schreibt er auf. Dann kann er später versuchen, noch genauer zu hinterfragen, weil er genau weiß, das heißt nicht, dass jetzt alles, was da kommt, unbedingt Eingebung von Gott sein muss. Also da ist er sehr selbstkritisch. Wenn, ja, vielleicht bist du ein eher nüchterner Christ, der sagt, ja, das erlebe ich so eigentlich nicht. Ich lese in der Bibel, ich versuche zu erkennen, was will Gott, so grundsätzlich. Und ich entscheide dann eben nach bestem Wissen und Gewissen, aber dass jetzt Gott zu mir redet und ich jetzt sagen könnte, ja, jetzt habe ich quasi gehört, was Gott redet, das erlebe ich nicht. Nennen wir dich mal einen nüchternen Christen. Und dann gibt es auch, ich nenne jetzt mal ein schwärmerischer Christ, der neigt dazu, voreilig, viele Gedanken, die ihm so kommen, auf Gott zurückzuführen und zu sagen, ja, Gott hat mir gezeigt und Gott hat zu mir geredet. Habt ihr vielleicht auch schon solche Christen erlebt, bei denen das scheinbar pausenlos so geschieht? Viel mehr noch als bei Paulus. Was ist besser? Ich meine, besser ist das Erste, der nüchterne Christ. Warum? Mag sein, dass du manches nicht erlebst, was möglich wäre, aber das kann ja noch sein. Wenn du sagst, okay, ja, nach dieser Predigt von Franz, er hat ja recht, ich sollte da offener sein für das, was Gott mir sagen will. Und in aller Vorsicht versuchst du da Schritte zu gehen. Du wirst was erleben. Der andere, der schwärmerische Christ, da ist es schwerer. Der muss zuerst mal draufkommen, dass die vielen Reden Gottes, die er sich einbildet, dass das gar nicht alles von Gott ist. Auf das muss er mal draufkommen. Wenn ich dem sage, du, das stimmt ja gar nicht, dann tut er das ab und denkt, naja, der Franz, der ist eben nicht so geistlich, wie er ist. Also, der muss mal auf das draufkommen, bis er dann überhaupt die Notwendigkeit sieht, zu unterscheiden, hoppla, ist das jetzt von Gott oder war das meine eigene Überlegung? Also, das ist schwerer. So gesehen, wenn du ein eher nüchterner Christ bist und sagst, naja, das habe ich eigentlich noch nicht so erlebt, na wunderbar, das ist eine gute Grundhaltung. Vielleicht ist es auch so, dass du das einbaust in deinem Gebet und sagst, ja, ich will jetzt einige Minuten haben, da bin ich einfach still, da soll Gott reden. Vielleicht machst du das so jeden Tag und dann, ja, du machst das und es geschieht nichts. Also du hast jetzt kein Reden Gottes erlebt. Mach nichts. Es geht ja beim Beten nicht primär um ein bestimmtes Erlebnis, dass du dann weggehst und denkst, naja, wieder ein Misserfolg, habe heute wieder nichts erlebt. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du selber Gemeinschaft mit Gott hast. Also wunderbar, wenn es dir gelingt, jeden Tag eine Zeit mit Gott einzubauen. Damit ist schon viel gewonnen. Und wenn du dann ein paar Minuten hast, wo du sagst, ja Gott, ich möchte gern, rede du zu mir. Du bist einfach offen dafür und mal kommt was und mal kommt vielleicht nicht so klar. Das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist die Gemeinschaft mit Gott und eben diese Offenheit zu Gott. Jesus selber hat uns etwas gesagt über Anbeten. Das ist die letzte Bibelstelle, die ich dann noch nennen möchte. Da ist er im Gespräch mit einer Frau in Samaria und sie wirft so die Frage auf, na, wie ist das eigentlich auf diesem Berg oder auf jenem Berg, wo soll man anbeten? Und Jesus will klar machen, du, es geht nicht um Lokalitäten, ob an diesem Ort oder an jenem Ort, weil Gott ist Geist, da spielt das dann keine Rolle. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist, da könnte man jetzt fragen, ist das jetzt der Geist Gottes oder der Geist des Menschen? Ich denke hier schon eher an den Geist Gottes. Aber wenn dein Geist es übt, sehr eng in Verbindung zu sein mit dem Geist Gottes, dann ist da oft auch gar nicht so dieser große Abstand. Denn du hast ja den Geist Gottes empfangen, als du gläubig wurdest. Den Geist des Menschen hast du sowieso, also da muss ja kein Riesenabstand sein. Wenn dein Geist auf den Geist Gottes hört, dann ist das ohnehin sehr eng. Dann kann man sagen, wir beten im Geist und das ist eben dann beides. Der Geist Gottes wirkt und dein Geist ist aktiv. Ja, ich habe gesagt, der Geist des Menschen, das ist ja etwas, was der Mensch schon mitbekommen hat. Vielleicht ähnlich wie das Gewissen, was bei manchen Menschen abgestumpft ist, so wie sie eben auch den Geist, der ihnen die Verbindung zu Gott geben könnte, kaum verwenden. Aber im Prinzip haben die Menschen das. In der Geistesgeschichte ist das auch öfter angesprochen worden. Da wurde gesagt, ja, das Göttliche, das eigentlich in jedem Menschen ist, der göttliche Funke oder das innere Wort oder das innere Licht, da mag ja schon was dran sein. Aber wichtig ist Folgendes, der Geist des Menschen befähigt ihn, mit der unsichtbaren Welt in Kontakt zu sein. Aber nicht jede religiöse Tätigkeit, nicht jede okkulte Praxis führt unbedingt mit Gott in Verbindung. Mit der unsichtbaren Welt, aber da gibt es andere Mächte auch. Und deshalb ist es sehr wichtig, was Jesus uns hier sagt. Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Etwas später lesen wir dann im Johannesevangelium, da betet Jesus zu seinem Vater, zu Gott. Und er sagt, dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Das ist wichtig. Die Offenbarung, die wir haben, die wir in der Bibel haben, die brauchen wir. die Offenbarung als Orientierung. Und deshalb beides, beten im Geist, anbeten im Geist, aber anbeten auch in der Wahrheit. Wir brauchen diese Orientierung. Da nur sich auf den Geist zu konzentrieren und zu sagen, ja, das habe ich eh, weil ich ein Mensch bin und damit funktioniert schon alles, das wäre zu wenig. Wir brauchen auch die Offenbarung, das Wort Gottes, gerade auch für unser Beten. Wir reden zu Jesus und Jesus möchte auch mit uns reden. Aber wie hören wir Jesus? Dazu haben wir den Geist. Durch unseren Geist gibt es die Verbindung zum Geist Gottes. Durch diese Verbindung ist das Beten ein geistliches Geschehen. Ein geistliches Geschehen, wo Gottes Wirklichkeit in dein Leben hineinkommen kann. Das Beten als geistliches Geschehen, wo Gottes Wirklichkeit in deinem Leben sich entfalten kann. Lassen wir das zu. Amen.